Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Kanada ist bekannt für seine unberührte Wildnis. Die riesigen Nationalparks im Westen mit ihren Gipfeln, Gletscherseen und ausgedehnten Waldlandschaften. Doch auch am Rande der Metropolregion Toronto gibt es einzigartige Biotope zu entdecken. Hier meandert der Rouge River durch dicht bewachsene Talkessel und offene Schilfgebiete. Vor fast 10 Jahren wurde diese Landschaft zum ersten urbanen Nationalpark Kanadas erklärt. Die Idee dahinter, Mensch und Naturschutz zusammenzubringen. Der Rouge National Urban Park bewahrt deshalb nicht nur die wilden Feuchtgebiete, sondern auch die angrenzenden Kulturlandschaften mit ihren Feldern und Bauernhöfen. Kann es gelingen, Stadtleben und Wildnis zu verbinden? Lydia Kobi war am Rouge River unterwegs.
Es ist einer dieser Tage, an dem man zum ersten Mal spürt, dass sich der Frühling ankündigt. Der Wind, der vom Ontariosee bläst, ist nicht mehr ganz so bissig. In den Teichen der Marschlandschaft, die sich landeinwärts öffnet, jagen Kormorane und Pfeifschwäne übers Wasser. Janet Sumner hält sich die Hand als Sonnenschutz vor die Stirn.
Das ist einer meiner Lieblingsplätze im Rouge. Der Aussichtspunkt am Teich, den mag ich, seit ich das erste Mal im Winter hier war. Alles war gefroren und es war ein sehr kanadischer Moment, denn überall auf dem See fanden Eishockeyspiele statt. Ich liebe diesen Blick.
Janet Sumner ist Geschäftsführerin der Naturschutzorganisation Wildlands League. Zusammen mit ihrem Kollegen Dave Pierce will sie an der Mündung des Rouge River zeigen, wie man sich einen Nationalpark inmitten eines urbanen Ballungsgebietes vorstellen muss. Das Zentrum der Millionenstadt Toronto ist nur 30 Kilometer entfernt. Eine Vorstadtsiedlung reiht sich hier an die nächste. Den Weg zur Flussmündung säumen Rohrkolben und Schilf. Plötzlich huscht ein braunes, marderähnliches Tier über den Boden. Ein amerikanischer Nerz, ruft Dave Pierce. Die kleinen Raubtiere sind eine von fast 2000 Tier- und Pflanzenarten, die der Rouge National Urban Park beherbergt. Darunter einige bedrohte Gattungen. Hier leben Biber, Kojoten und Schildkröten. Auch Schwarzbären und Rotluchse wurden schon gesichtet.
Sie gehören zu den geheimnisvolleren Tieren. Man sieht sie nicht. Aber schon ihre Spuren zu finden, ist eine echte Entdeckung. Es ist toll zu sehen, wie viele Tiere zurückkommen und hier leben.
Seit 2015 stehen knapp 80 Quadratkilometer rings um den Rouge River unter Naturschutz. Kanadas erstem urbanen Nationalpark gingen jahrelange Verhandlungen voraus zwischen Regierungsvertretern, Nationalparkverwaltung, Indigenen und Umweltgruppen. Vor allem letztere hatten sich dafür eingesetzt, das vielfältige Ökosystem im Rouge-Tal vor der vorrückenden Bebauung zu schützen. Denn die Uferlandschaften rings um den Fluss tragen nicht nur zu einer besseren Wasserqualität bei, Vögel und Schmetterlinge nutzen sie auch als Wanderrouten. Die Herausforderung damals? Man musste die Bauern ins Boot holen. Schließlich machten ihre Felder mehr als die Hälfte der Nationalparkfläche aus. Ein Alleinstellungsmerkmal, das sich der Park bewahrt hat. Janet Sumner erinnert sich.
Die Arbeit mit den Farmern war notwendig, um den Park zu schaffen. Es gab aber durchaus Unstimmigkeiten zwischen Landwirtschaft und Umweltschützern. Um Brücken zu bauen, war unsere Arbeit unerlässlich, also vor allem mit den Bauern zu reden. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass sie mithelfen würden, das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen, den Park zu entwickeln. Und wir wiederum nicht versuchen, sie loszuwerden, sondern sie vielmehr als Partner zu sehen.
Einer der Farmer im Nationalpark ist Pierce Puecken. Zusammen mit seiner Schwester Amy zieht er in einem Gewächshaus Salatpflanzen heran. Etwa 500 Regenbogenforellen helfen ihm bei der Anzucht. Aquaponik nennt sich dieses innovative Verfahren. Pierce öffnet die Klappe des Fischtanks und wirft Futter ins Wasser.
Hier ist alles Bio. Im Prinzip schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Man züchtet Fische und nutzt zugleich deren Nitrate, um Kulturpflanzen anzubauen.
Das Prinzip ist relativ einfach. Bakterien wandeln die Ausscheidungen der Fische in Nitrat um. Ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen. Das Nitrat leitet Piers Spriggan in die Wasserschalen, in denen sein Salat wächst.
Im Moment haben wir hier drin ungefähr 10 unterschiedliche Kulturen. Rote und grüne Kresse, Römersalat, Pak Choi, Blattsalat. Und dann haben wir noch Rucola, ein bisschen Petersilie und Kopfsalat.
Als Piers und Amy Spriggan ihre Farm vor etwa 4 Jahren eröffneten, bestand der Rouge-Nationalpark schon einige Zeit. Die meisten Bauern pachten ihr Land seitdem vom Staat. Sie versprechen, nachhaltig zu wirtschaften. Zusammen mit der Parkverwaltung begrünen sie zum Beispiel Feldränder oder stellen natürliche Wasserläufe wieder her. Das Konzept ist nicht unumstritten. Manche sagen, die Naturschutzbestimmungen sind im Vergleich zu anderen Nationalparks zu schwach. Andere heben hervor, mit dem Schutz des Agrarlandes verhindere man, dass sich die umliegenden Städte weiter ins Grün fressen. Amy Spriggan steht an der Theke des Hofladens. Hinter der Glasscheibe liegen Salatköpfe und Kräuter. Dass sie und ihr Bruder im Nationalpark anbauen, findet sie wunderbar.
Es ist für uns eine Mahnung. Unser ganzes Prinzip ist ja Nachhaltigkeit. Wie können wir Lebensmittel produzieren, ohne die natürlichen Ökosysteme zu schädigen? Wir reißen ja keine Felder auf, wir sprühen nichts, wir produzieren im Prinzip keine Abwässer. Aber wenn man im Rouge anbaut, hat man auch diese dringende Mahnung: Verschmutze nichts um dich rum, denn du bist hier von so viel Natur umgeben.
Okay, don't mess up anything around you because you're just surrounded by all of this nature.
Der Mensch hat das Rouge-Tal, das die Gletscher der letzten Eiszeit einst formten, in vielerlei Hinsicht geprägt. Europäische Siedler transportierten auf dem Fluss Baumstämme für den Schiffbau. Es gab Apfelplantagen und Ausflugslokale. Und in den 70er Jahren sollte hier sogar ein zweiter Flughafen für die Metropolregion Toronto entstehen. Die Idee wurde nie Wirklichkeit, denn Notwendigkeit und Nutzen des Projekts waren von vornherein umstritten. Also holte sich die Natur das Land zurück.
Okay, I'm going to show you a map. Yeah. We're here. And we're going to walk along here.
Larry Noonan fährt mit dem Finger über eine Landkarte. Er ist ehrenamtlicher Wanderführer, Hobbyhistoriker und interessiert sich vor allem für die menschlichen Spuren im Rouge-Nationalpark.
Meine Frau und ich führen hier jeden Mittwoch eine Wanderung an. Ich glaube, einmal wurde die Wanderung wegen eines Gewitters abgesagt. Aber ansonsten sind wir durch strömenden Regen und durch Eis gewandert. Wir haben nie aufgehört.
Schon nach ein paar Sätzen wird deutlich, dass Larry Noonan fast jeden Stein im Rouge-Tal kennt. Da, die Mauer. Früher war das mal ein Imbiss. Und dort, hinter der Lichtung, hat man die Überreste einer 700 Jahre alten indigenen Siedlung entdeckt. Er bleibt an einem sprudelnden Seitenarm des Rouge River stehen und kramt ein Foto hervor. Eine Szene aus dem frühen 20. Jahrhundert.
At least 3 sites along the Rouge that I found.
Ich habe mindestens 3 Plätze entlang des Rouge gefunden, die als Schwimmbecken genutzt wurden. Das sah dann wie auf diesem kolorierten Foto aus. Das ist genau hier. Die Kinder, die Leute sitzen also hier unten, während das Wasser über sie hinwegfließt. Da waren hunderte Leute. Sie kamen am Samstag und Sonntag und trafen sich zum Beispiel zum Kirchenpicknick, ziemlich oft sogar.
Viele der menschlichen Spuren sind für das unerfahrene Auge nicht mehr sichtbar. Die Nationalparkverwaltung hat große Anstrengungen unternommen, die Ökosysteme der Feuchtgebiete und Laubwälder wiederherzustellen. Sogar der bedrohte atlantische Lachs soll in den Rouge River zurückkehren. Trotzdem bleibt der Naturschutz ein schwieriges Unterfangen. Mehrere Straßen zerschneiden den Park, dazu eine Bahnlinie, eine Pipeline. Es gibt anhaltenden Streit darüber, wo man neue Bauflächen für die wachsende Metropole Toronto gewinnen kann.
Gerade versucht die Parkverwaltung, all die Probleme hier drin anzugehen, zum Beispiel das illegale Ablagern von Müll. In einem Park dieser Größe ist es eben leicht, einen einsamen Ort zu finden. Nach dem Motto, wirf dein Zeug hin und hau ab. Das passiert nicht jeden Tag, aber es passiert. Und das ist ein Problem.
Zurück am Ufer des Ontariosees. Manchmal, wenn sie den Sand und die Wellen betrachte, fühle sie sich wie in der Karibik, lacht Naturschützerin Janet Sumner. Sie wisse, dass es im Rouge-Nationalpark viele Interessenkonflikte gebe. Das ändere nichts daran, dass man auch in den urbanen Regionen Ökosysteme erhalten müsse. Vor allem, wenn Kanada sein selbstgestecktes Ziel erreichen will, bis 2030 30% seiner Fläche unter Schutz zu stellen.
Where do those swans go?
Wohin ziehen zum Beispiel die Schwäne? Man muss anfangen, darüber nachzudenken, dass dieser Ort nicht nur mit der unmittelbaren Umgebung verbunden ist. Er liegt auch auf der Wanderroute für Monarchfalter, Schwäne und Schwalben. Wenn es ihn nicht gäbe, wären die Wanderrouten unterbrochen. Man muss also darüber nachdenken, wie die Natur funktioniert. Denn das Ziel sind gesunde Ökosysteme.
Janet Sumner wendet sich vom See ab und steuert auf eine Fußgängerbrücke zu. Sie will nachsehen, ob die Schwalben schon zurück sind.
Lydia Jacobi hat sich einen urbanen Nationalpark in der Nähe von Toronto angeschaut.